Vor einigen Tagen haben wir versucht, die Frage zu klären, warum Pegida und AfD so stark geworden sind, das Ganze mit Henry Goldberg, und es war vielleicht ein gescheiterter Versuch, vielleicht war es aber auch gut, einfach darüber zu reden, dass man letztlich keine endgültige Antwort hat, was gerade in diesem Land passiert. Und ich habe den Begriff des kalten Bürgerkrieges irgendwie kreiert in dem Gespräch, da habe ich selber ein bisschen Angst davor bekommen, sind wir schon im kalten Bürgerkrieg, wer steht sich da gegenüber, was ist rechts und was ist links, was machen die Intellektuellen und was ist eigentlich eine konformistische Revolte. Über die konformistische Revolte, Tom Strohschneider, einen Artikel im Oxy, im Wirtschaftsmagazin, im linken Wirtschaftsmagazin geschrieben. Und da geht es natürlich um die AfD und es geht auch um eine intellektuelle Rechte. Und wir versuchen mal in den nächsten Minuten das auseinanderzudröseln. Ich freue mich, dass Tom Strohschneider in der Leitung ist. Hallo Tom Strohschneider.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ein kalter Bürgerkrieg, sind wir da schon drin oder habe ich da ein bisschen übertrieben?
Nee, ich habe jetzt gerade in der Anmoderation kurz über den Begriff nachgedacht und finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Er ist natürlich eine Zuspitzung. Es ist ein Begriff, der vielleicht sozusagen ein paar schiefe Vergleiche in sich trägt, wenn man an den Kalten Krieg und so weiter denkt. Aber er hat meines Erachtens drei große Vorteile. Erstens, in diesem Begriff des Kalten Bürgerkriegs scheint ja sowas auf wie diese Unerbittlichkeit, diese Aufgeregtheit, diese Aggressivität auch zwischen Leuten in der politischen Diskussion, die sich auf so einer Ebene von Bürgerlichkeit abspielt, in Medien, in Echokammern und so weiter und so fort, als journalistische, als parteipolitische, ja immer sich stärker irgendwie zuspitzende Konfrontation, die aber zum Teil gar nicht rückgekoppelt ist insoweit wie die realen Lebenswelten. Da gibt's sowas auch. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, irgendwie die berühmten Weihnachtsessen mit dem entfernteren Teil der Familie, mit dem man sich jetzt auch plötzlich über die AfD unterhalten muss. Das ist so eine Dimension. Diese andere Dimension ist natürlich, also klar, es ist das Kalte daran und dem wohnt ja sozusagen die Sorge inne, dass er auch was Warmes, was Heißes draus werden kann. Und wenn man sich anschaut, was oft sozusagen in so einem ganz merkwürdig widersprüchlichen Geflecht aus Normalisierung von unsäglichem Hass und rassistischen Äußerungen, die nun, mit denen wir ja auch schlecht bisher einen Umgang gefunden haben, es wird viel über die Tabubrecherstrategie sozusagen der AfD berichtet, aber es wird nicht reflektiert. Und wenn die dann zum Beispiel jetzt diese bekannt gewordene Anfrage über Menschen mit Behinderungen und so weiter, wo also wirklich offene NS-Denke durchscheint, dann gibt es eine riesengroße Aufregung darüber. Aber wir schaffen es ja nicht, sozusagen das, was die AfD damit erreichen möchte, nämlich Leute auch anzusprechen, die jetzt wahrscheinlich nicht auf eine Vernichtungspolitik von Behinderten auswollen, die sich aber irgendwie da drin gerieren, zu sagen, ja, jetzt muss man noch mal sagen dürfen, jetzt zeigt es mal endlich einer und so weiter und so fort. Und der dritte Aspekt, und das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, hat mit dem Wort Bürger zu tun. Ne? Also wie weit scheint eigentlich in dem, was die AfD ja auf einer parteipolitischen Ebene nur repräsentiert, wir haben es in anderen Bereichen, in anderen Formen, da gibt es neue Betriebsräte, Netzwerke, die sich beziehen auf die neue Rechte, die versuchen auch ihre wirtschaftspolitische Expertise zu verbessern mit so einer ganz komischen Mischung aus nationalem Kapitalismus und mit unglaublich rassistischen und auch also globalpolitisch bizarren Merkmalen. Aber im Wesentlichen ist es ja ein Bürgerkrieg und nicht ein Krieg sozusagen, der jetzt schon tatsächlich in den sozialen Konflikten, in den Betrieben und so weiter und so fort so große Spuren hinterlassen hat. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Es gab Betriebsratswahlen, da sind Rechtsradikalisten angetreten, die sind im Wesentlichen kaum erfolgreich geblieben. Der Obernazi Höcke hat jetzt versucht, die Empörung über die Schließung oder möglichen Stellenabbau Opel Eisenach für sich zu nutzen, ist da aus der Demo rausgepfiffen und rausgebuht worden. Also da sieht man ja auch, dass vielleicht in dem, was die AfD sozusagen sagt und dem, was die Leute, wenn man so will, klassenpolitisch als Instinkt haben, auch eine Barriere besteht. Und da kommt sozusagen dann die komplizierte Frage nach der konformistischen Revolte, warum die Leute dann doch eben diesen Nazi-Verein wählen.
Nun ist ja die Frage zu klären, wo die Front nur über die Grenze verläuft, wenn man mal in diesem Bild bleibt. Ist die zwischen rechts und links, zwischen Mitte, rechts und links, und gibt es eine neue intellektuelle Rechte, die ja stark wird, wo ich das Gefühl habe, dass die jetzt auch rausgeht und dass die Debatte bestimmen wollen? Oder wäre das zu einfach, alle in einen Topf zu werfen?
würde ich auch vorwarnen, alle in einen Topf zu werfen. Wir haben tatsächlich Leute, die Ecke selber für in einem furchtbaren Sinne Klugheit, die sich deutlich sich radikalisierenden Bewegungen nach rechts in ihrem Denken. Es sind vor allen Dingen ältere Männer, aber da kann man auch den Begriff Intellektuelle durchaus noch verwenden. Wir haben gleichzeitig auch innerhalb des rechtskonservativen, rechtsbürgerlichen Spektrums einen Versuch, durch Anschlussfähigkeit an bestimmte Diskurse, nationalistischer, diese Heimattümelei, da werden dann zum Teil auch soziale Aspekte mit reingeflochten, aber auch doch irgendwie eine religionspolitische Regression, die ja also auch eine Entleerung mit sich bringt, diese ganze Sache, die jetzt dort in Bayern abläuft mit der Zwangsaufhängung von Kreuzen in Behörden, ist ja nicht nur verfassungspolitisch absoluter Irrsinn, sondern ja auch im eigentlichen Gehalt des Religionspolitischen, weil der Kreuz als Symbol einer, ja, wenn man so will, Religion, die auch ein bisschen Stachel im Fleisch der realen Verhältnisse ist, weil sie auf die Bemühten, auf die Entrechteten und so weiter hinweist, wird ja da in so einem staatspolitischen Akt, der nicht schwer an die DDR erinnert hat, vergraben. Das ist so das eine. Dann gibt es natürlich auch noch diesen berühmten Aufruf, diese Erklärung 2018, da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür würde ich ja den Begriff Intellektuelle nicht benutzen. Also das ist ja sozusagen in all dem, was da zum Ausdruck kommt, eigentlich nur so eine moralische Empörung gegen Ausländer und Merkel, die sich da in den Gewand irgendwie, dass wir sind Kulturbürger oder Leute, die auch schon mal am Theater waren, niederschlägt. Und wo man wirklich nicht sagen kann, weder was die Begründungsebene angeht, noch den geistigen Gehalt der Leute, die damit an vorderster Front sich aufmarschiert sind, würde ich da jetzt von einer intellektuellen Rechten sprechen. Interessant übrigens, das nochmal ein Link zurück zum Bürgerkriegsbegriff, fand ich ja die Liste der Unterzeichner. Und zwar nicht der Erstunterzeichner. Das sind Leute, die nicht geboren sind in Politik und Medien und die deswegen jetzt vielleicht auch eine Chance sehen, irgendwie ihre narzisstischen Probleme durch rassistische oder ausländerfeindliche Erklärungen irgendwie zu bekämpfen, sondern die also dann im Folgenden unterzeichnet haben. Ärzte, Architekten, Unternehmer, bestimmte Teile des Mittelstands, der technischen Elite. Und das ist ja wiederum eine Frage, die dann eben auch so ein bisschen aus unseren Debattenrastern hinausführt, wo man immer fragt, ist die AfD denn jetzt eigentlich die Partei der kleinen Leute oder ist sozusagen deren soziale Blinken eigentlich nur der Versuch, rassistische Positionen zu äußern, indem man eben auf Exklusion Nicht-Deutscher bei der Frage Sozialstaat, Einkommensverbesserung und so weiter hinweist, sondern was eigentlich in diesem, im herrschenden Pol eigentlich stattfindet. Also die Leute, die an den kapitalistischen Verkehrsformen und ökonomischen Verhältnissen ja immer profitiert haben. Warum schlägt sich ein Teil von denen so offen auf die Seite des nationalistischen Rückzugs, der sozialen Demagogie mit rassistischen, auch die Gesellschaft spaltenden Aspekten, warum machen die das? Und sie machen das, macht ja niemand sowas, indem er jetzt am Frühstückstisch sich hinsetzt und sagt, okay, und um meine ökonomischen Interessen besser durchzusetzen, rutsche ich jetzt nach rechts, sondern über einen sehr, sehr langen Zeitraum gibt es Kämpfe um Hegemonie, um die Frage, wer kann mit darüber bestimmen, wie die gesellschaftliche Entwicklung gelenkt, gesteuert wird, wem sie am Ende zugutekommt, welche Interessen besonders berücksichtigt werden und zu wessen Lasten das Ganze geht. So, und da kann man vielleicht sagen, und das wäre jetzt so die Idee des Begriffs der konformistischen Revolte, dass es in diesen sehr komplexen Auseinandersetzungen, die ja schon lange laufen, in so einer Art dritten Phase des Neoliberalismus, also die erste ist Privatisierung, den Staat kleinhacken, konservative Revolution, 70er, 80er Jahre geht es los. Der zweite ist das, was viele Linke missverstehen und mit dem blöden Begriff progressiver Neoliberalismus belegen, als ob da irgendwas Progressives dabei ist. Also Berücksichtigung von Minderheitenrechten in einem neuen Modell sozusagen von Regierungshandeln. Man versucht die Widersprüche ein bisschen klein zu halten und macht trotzdem Austeritätspolitik. So mit der Finanzkrise scheitert aber ja auch dieses Modell, die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus bleibt bestehen und nun gibt es eine neue Phase und in dieser neuen Phase sortiert sich das doch alles ein bisschen neu und dass sich sozusagen den Auseinandersetzungen um die Strategie im Machtblock, ein Teil derer, die beherrscht werden, also Beschäftigte, Sozialhilfeempfänger und so weiter und so fort, auf eine Seite des Machtblocks schlägt, weil sie glauben, dass das, was sie wütend macht oder an ihrem Leben unter schlechten Bedingungen vegetieren lässt, durch die Parteinahme zu einem bestimmten Teil des Machtblocks in irgendeiner Weise kompensiert am Ende. Deswegen konformistische Revolte ist es ja eine Form der Anpassung, die am Ende, und das ist sozusagen eine tragische sozialgesellschaftlich den Leuten, die jetzt in einem relativ komplizierten Prozess sich langsam aber sicher in diese Richtung entwickelt haben, meine, wir reden ja schon seit ein paar Jahren über diesen Rechtsruck, am Ende bleibt für die Leute ja nicht mal was übrig. Und dankenswerterweise kann man das ja auch daran sehen, also hin und wieder tritt die AfD mit Reden jetzt im Bundestag auf und da kann man dann, wenn es um Sozialpolitik geht, wenn es um Ökonomie geht, auch ziemlich genau sehen, auf welcher objektiven Seite die stehen.
Du schreibst ja, diese Revolte, die ist autoritär und konformistisch. Nicht die bürgerliche Klasse wird angegriffen, sondern das bezahlte Personal. Das meint das genau?
Nee, das heißt, dass sozusagen bei all dieser Wut und bei all diesem Anti, bei dem jetzt endlich gesagt werden kann, dass die Regierenden doof sind und immer alles falsch machen, ja überhaupt nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen diese Parteien, Regierungsmitglieder und so weiter hier zum Thema gemacht werden. Also es ist ja nicht der Kapitalismus oder Schwierigkeiten bei der Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse unter politischen Normativen, die also ja immer wieder an die Grenzen sozusagen von ökonomischen Widersprüchen stoßen, eine Aufgabe, die auch die Linke im Übrigen vor sich hat, das endlich zu begreifen, weil es eben auch nicht reicht, wenn man sagt, der Kapitalismus ist an allem schuld, sondern wir müssen uns ja immer wieder darüber Gedanken machen, wo sind denn unsere Strategien zur Verbesserung von Verhältnissen, wo stoßen die sozusagen logisch an so Grenzen, wo die Widersprüche ist, der herrschenden Produktionsweise dann eben auch, wenn man so will, objektiv dem zum Beispiel Umverteilungspolitiken, zum Beispiel ökologischer Politik sozusagen das wieder abschneiden, weil es da eben auch starke Interessen gibt. Mhm. Die AfD im Wesentlichen macht es Elitenschelte, schlimmerweise machen das ein Haufen Linke auch. Was wir brauchen, ist Gesellschaftskritik. Die ist aber viel komplizierter und auch anstrengender.
Die ist anstrengender und da fand ich einen interessanten Aspekt in einem Artikel, dass der Stefan Lesse nicht angegriffen wurde, weil er sagt ja, naja, was ist eigentlich, wenn der Wohlstandschauvinismus der kleinste gemeinsame klassenübergreifende Nenner ist, dass wir in dieser global herrschenden Gesellschaft, ja, linke, rechte, arme, reiche, alle im Grunde Wohlstandschauvinisten sind, weil wir von dem Gleichen profitieren und letztlich dann doch in einem Boot sitzen, weil wir was zu verlieren haben, ist doch ein interessanter Aspekt, oder?
Auf jeden Fall. Und natürlich ist diese Kontroverse, die da angesprochen ist, die findet nun sozusagen unter Linken, eher kapitalismuskritischen, an Marx orientierten Intellektuellen und Forschern statt. Ich bin auch froh darüber, dass sie da stattfindet, weil sie auch kompliziert ist. Also das selbst ist das ja auch eine widersprüchliche Sache, du hast das angesprochen. Also die Leute, das, was wir eigentlich, und das ist ja so ein, wenn man so will, der Affekt dessen, was hier gerade zum Ausdruck kommt, auch in diesem Rechtsruck. Die Leute wollen irgendwie eine Kontrollierbarkeit, Take-Back-Control. Sie denken, Mann, irgendwie geht uns hier alles aus den Händen. So. Und dann ist ja die Frage, zu welchen Zwecke. So, und in dieser Abschottung und auch zum Teil in bestimmten linken Positionen zur Migrationspolitik, zur Frage des Asyls, auch zur Frage so des Raumes von Sozialstaatlichkeit, wird einfach ausgeblendet, dass ein überwiegender Teil unseres Reichtums einfach auf Kosten anderer außerhalb dieser nationalen Räume. Es geht auf europäischer Ebene schon los. Stichwort Leistungsbilanzüberschüsse, Stichwort wir konkurrieren die europäischen Nachbarn zugrunde. Und wenn es dann um Solidarität geht, also dann halten wir uns als Land zurück und da hört man dann auch von links nicht so viel Kritik daran. Aber noch gravierender ist es ja, wenn man das europäische oder das Nord-Süd-Verhältnis in Betracht zieht. Und dann muss man sich ja ein paar Fragen stellen. Wir bräuchten sozusagen einen weltinnenpolitischen, auch einen weltinnenökonomischen Blick. Und dann müsste man sagen, okay, wenn es ernst ist mit einer sozialökologischen Wende, wie auch immer die aussieht und welche historische Tendenz die auch immer hat, die einen wollen Sozialismus, die anderen vielleicht nur einen grünen und solidarischen globalen ökonomischen Zusammenhang. Dann muss man einfach auch die Frage beantworten, was das heißt, wir können nicht weiter wachsen in diesem Maßstab, wir können nicht weiter Natur, Umwelt und Arbeit von anderen ausbeuten. Wenn wir das aber nicht mehr machen wollen, hat das auch Folgen für die Leute, die hier arbeiten und leben. Und das ist eine schwierige Sache. Ich will nicht auf Verzicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir diese Widersprüche endlich politisieren.
Das ist ein hartes Brot, ein hartes Brett und eine Debatte, die ihr führt in eurer Zeitung. Oxy, Wirtschaft anders denken aus linker Sicht, und die Wirtschaft ist ja die Grundlage unserer Existenz. Deswegen nehme ich an, machst du auch ein Wirtschaftsmagazin, weil es da an die Substanz geht?
Naja, es ist natürlich so, es geht ja nicht um wirtschaftspolitische Besserwisserei oder jetzt, weil nun gerade Karl Marx 400 Jahre alt ist und alle irgendwie über die Kritik der politischen Ökonomie reden. Es geht schon darum, dass wir, wenn wir politische Strategien, die sozusagen eine größere Reichweite haben als so parteipolitischer Schlagabtausch nach dem Motto, wie hältst du es mit dem oder mit der, und jetzt ist bald Wahlkampf. Also wenn es darum geht, Gesellschaft zu gestalten, dann brauchen wir mehr Ahnung davon, welche ökonomischen Zusammenhänge es sind, die bestimmte politische Erscheinungsformen hervorbringen. Nicht im Sinne von, dass das wie die AfD oder bestimmte ideologische Dinge, die wir sehen, sozusagen einfach nur aus der Ökonomie wie so eine Art Rauch aufsteigen. So einfach ist es ja auch nicht. Aber gerade deswegen ist so ein bisschen ökonomische Alphabetisierung recht notwendig. Und bei der Gelegenheit dann noch die Anmerkung, zurück zum Kalten Bürgerkrieg, die neue Rechte ist dabei. Diese Fehlen, also Ökonomie, Kompetenz, wirtschaftspolitische Kompetenz zu versuchen zu schließen. Ich denke, die Linken sollten da aufmerksam werden und ebenfalls Anstrengungen unternehmen, die Lücken zu schließen, die da offenkundig da sind.
Sagt Tom Strohschneider, er ist verantwortlich für Oxy, das in gedruckter und auch in digitaler Form erscheinende Wirtschaftsmagazin. Danke fürs Gespräch und noch einen schönen Tag.
Ebenfalls.